Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Geht los mit der neuen Folge von Kreisab. Auch in dieser Woche sprechen wir ausführlich über Handball. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Episode eures, ich hoffe doch, Lieblingspodcasts. Und ja, was haben wir heute so vorbereitet für euch? Ich habe Jürgen Frey eingeladen, der sich auskennt bei gleich drei Vereinen. Beim TVB Stuttgart wurde nämlich der Trainer entlassen. Michael Schweikart steht dort nicht mehr an der Seitenlinie. Aber er weiß auch Bescheid, was bei Frisch auf Göppingen und der SG BBM Bietigheim los ist. Also gleich drei Vereine sind das Thema im zweiten Teil der Sendung. Natürlich sprechen wir intensiver über die Trainerentlassung in Stuttgart. Das ist ganz klar. Und wir haben da so ein wenig angedeutet, dass es eine Neuverpflichtung gibt auf Rückraum Mitte und es sieht so aus, als wäre dies Torben Marzken von den Kadetten Schaffhausen, denn auf der Spielmacherposition haben die Stuttgarter große Probleme aufgrund der Verletzung von Max Häfner und Torben Marzken soll dann dabei helfen, dass das besser funktioniert in den kommenden Wochen. Und im Interview der Woche zu Gast ist Nicolas Katsigiannis, der ist jetzt neu mit dabei beim ASV Hamm-Westfalen, der kommt aus der Ecke, das ist ganz kurios und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie es eigentlich ist, wenn man ständig umzieht, denn er hatte viele Stationen in seiner Karriere und wie das ist, wenn man warten muss, das war ja auch zuletzt Thema mit Erik Schmidt, bei ihm war die Situation ein bisschen anders, weil er natürlich deutlich jünger ist, aber auch da habe ich mit Nicolas Katsigiannis drüber gesprochen. Ich sage jetzt aber erstmal zunächst Hallo und herzlich willkommen an meinen ersten Gast heute und das ist Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Ich grüße dich.
Hallo Sascha, ich grüße dich.
Und ihr könnt euch denken, wir sprechen über Füchse Berlin gegen den THW Kiel, aber ich habe noch ein paar Meldungen für euch und zwar ist es äußerst interessant, zumindest der Zeitpunkt, der frühe Zeitpunkt in dieser Saison. Aalborg hat sich von Mike Machulla als Trainer getrennt, die waren unzufrieden und jetzt ist der Deutsche nicht mehr derjenige, der dort die Geschicke leitet. Das ist sehr, sehr interessant, auch dahingehend, dass er ja gerade erst im Sommer dort angefangen hat und zuletzt habe ich noch ein interessantes Interview bzw. einen interessanten Beitrag gelesen vom Kollegen Ruven Möller vom Flensburger Wies und ich glaube, den werde ich jetzt mal einladen für die kommende Folge, um das Ganze einzuordnen, denn alle haben gedacht, ja, es könnte sehr gut funktionieren. Wahrscheinlich hat Juri Knorr sich auch schon auf die Zusammenarbeit mit einem deutschen Trainer gefreut, aber daraus wird nichts, es sei denn, ein deutscher Trainer übernimmt dann spätestens ab Sommer 2025. Und bei den Frauen, da hat Borussia Dortmund eine sehr lange Serie durchbrochen, denn die SG BBM Bietigheim bzw. die HB Ludwigsburg, wie sie ja mittlerweile heißt, hatte seit 1309 Tagen in der Bundesliga kein Spiel verloren. Das letzte Mal am 31. März 2021 bei Borussia Dortmund. Und beim BVB läuft es aktuell tatsächlich sehr gut. Die Mannschaft von Henk Gruner ist Tabellenführer und kann am Mittwoch beim Heimspiel gegen Zwickau, wo man zuletzt in der Liga sehr deutlich gewonnen hatte, das erste Mal seit 2016 ins Final Four des DHB-Pokals einziehen. Aber wie gesagt, das ist heute nicht unser Thema, sondern Tamo, wir sprechen natürlich über den THW Kiel und ich war gestern in Leverkusen, um die Dortmunderinnen da spielen zu sehen. Deswegen habe ich die Partie zwischen den Füchsen und dem THW nicht live gesehen. Dann habe ich das Ergebnis gesehen und bin fast vom Stuhl gefallen.
Ja, es kommt drauf an, ob du auch zwischendurch mal in der ersten Halbzeit oder in der Pause aufs Ergebnis geschaut hattest, dann wärst du wahrscheinlich noch viel mehr vom Stuhl gefallen, denn die erste Halbzeit sah eigentlich von beiden Mannschaften gut aus. Das war ein Spiel, was alle Zutaten eines Spitzenspiels der Handball-Bundesliga mitgebracht hatte und zur Pause stand es 17-15 für die Füchse, also alles noch in ganz normalen Dimension und dann ist der THW aber wirklich regelrecht eingebrochen.
Genau so war es tatsächlich, sage ich dir. Ich habe das Halbzeitergebnis gesehen und habe gedacht, oh, das ist eine enge Partie, wahrscheinlich beide Mannschaften relativ auf Augenhöhe, vielleicht da eine Parade mehr, vielleicht da ein technischer Fehler weniger. Wie waren denn die ersten 30 Minuten?
Also die waren auf jeden Fall begeisternd. Ich habe zwei Mannschaften gesehen, die Spaß gemacht haben. Es ist ja sowieso immer so, wenn man bei den Füchsen ist oder wenn man die Füchse sieht, dann wird einem am Anfang immer erstmal ein bisschen schwindelig, weil die ja wirklich dieses sehr, sehr schnelle Rückraumspiel aufziehen mit vielen Kreuzungen, mit tollem Parallelstoß, viel Tempo. Nils Lichtlein hat auch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht, wie ich finde, im Vergleich zur letzten Saison. Also die haben wirklich auf sehr viel Tempo gesetzt, hatten Am Anfang des Spiels erstmal in Lasse Andersson, der ja nach seiner Schulterblessur wieder dabei ist, einen sehr guten Vollstrecker. Der hat auch Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Dann haben sie natürlich Gitzel. Der THW hat reagiert. Er hat dann mit den offensiven Halben in der Abwehr agiert. Und der THW auf der anderen Seite hat wirklich sehr kreativ und variabel gespielt. Die haben gute Wege an den Kreis gefunden, konnten sowohl Henrik Pekeler in Szene setzen, aber haben auch immer wieder mit Einläufern agiert. Hatten auch mit Erik Johansson einen sehr kreativen Spieler. Duvniak hat das Spiel angekurbelt, dirigiert, auch wie in besten Zeiten. Und so waren das so zwei Mannschaften, die zwar so ein bisschen eine unterschiedliche DNA hatten, aber ja, am Ende war das Resultat ein tolles Spiel bis zur Pause.
Mit welchem Gefühl bist du denn, weil du natürlich den THW Kiel begleitest, aus Kieler Perspektive in die zweite Spielhälfte gegangen?
Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mit dem Gefühl in die zweite Hälfte gegangen bin, dass alles offen ist. Es war zwar so, dass man schon feststellen konnte, dass der THW Kiel Probleme hatte, den Rückraum in den Griff zu kriegen, den Berliner Rückraum. Das hat Philipp Jicher auch später eingestanden, der THW-Cheftrainer, dass sie eben über die gesamte Spielzeit große Probleme damit hatten. Und sie hatten sich auch vorgenommen, als sie aus der Pause rauskamen, Matthias Gitzel, den man ja eigentlich nicht stoppen kann, aber weiter zu versuchen, ihn noch mehr zu stoppen, diese ewigen Durchbrüche zu verhindern. Sie standen dann zum Teil sehr offensiv. Magnus Landin, der ja auch schon mal in Finalspielen großer Turniere solche Kaliber wie Dika Mem komplett abgemeldet hat, der hat sich dann Gitzels angenommen. Aber es funktionierte nicht so richtig. Und man hatte das Gefühl, dass beim THW nach der Pause dann aber komplett auch die Treffsicherheit und die Abgeklärtheit in der Offensive wegbrach. Und ich habe mich da ein bisschen erinnert gefühlt an die Vorsaison, wo es ja auch massive Probleme gab, die immer wieder thematisiert wurden und von denen ich eigentlich gedacht hatte, dass die überwunden seien.
Ah, das weiß ich nicht, aber ich betrachte es natürlich aus der Ferne. Du bist nah dran an der Mannschaft und ich hatte immer wieder irgendwie den Eindruck, dass die Stabilität, die man braucht, um in solchen Spielen dann auch erfolgreich zu sein, ein bisschen fehlt. Ich weiß, man hat beim SC Magdeburg gewonnen, mir ist das schon klar, aber irgendwie hatte ich auch in anderen Spielen nie so das Gefühl, ja, das ist der THW Kiel der vergangenen Jahre, also nicht der vergangenen Saison, um Gottes Willen, aber man hat ja vor einiger Zeit auch erst die Champions League gewonnen. Das ist nicht allzu lange her, also das sollten wir nicht vergessen. Und trotzdem fehlte mir immer so ein kleines bisschen. Wenn man auch mal auf die Ergebnisse in der European League schaut und die Resultate vergleicht mit denen der SG Flensburg-Handewitt, da liegen ja Welten dazwischen. Also du hattest tatsächlich ein deutlich positiveres Gefühl?
Jein. Also da würde ich wirklich mit einem klaren Jein antworten. Also das stimmt schon. Der THW in der European League schmettert jetzt keine 44-22 Ergebnisse aufs Parkett, wie zum Teil andere Mannschaften. Nun ist es aber in der European League, finde ich, auch noch mehr als in der Champions League schwierig, die Gegner miteinander zu vergleichen. Also der THW hat in der Gruppe ja den serbischen Meister Vojvodina und hat den kroatischen Vizemeister RK Nexe. Das sind dann vielleicht auch andere Kaliber als manch anderer Teilnehmer der European League. Andererseits gibt es ja auch Parallelgruppen, wo Vardar Skopje und der FC Porto, die vor nicht allzu langer Zeit auch in der Champions League gespielt haben, wo die teilnehmen. Also ich finde das immer schwierig, aber es stimmt schon. Auch ich bin vielleicht von etwas mehr Leichtigkeit in der European League ausgegangen, die ich so jetzt erstmal nicht vorgefunden habe. Und ich fand es auch ganz interessant. Ich habe gestern nach dem Spiel in Berlin mit Henrik Pekeler gesprochen. Und es war ja so, dass der THW, wie ich finde, auch zu Recht sich sehr gefreut hat über einen perfekten Oktober, nämlich 9 Siege in 9 Spielen im Oktober. Und das ist natürlich eine Serie, da hat jede Mannschaft mit Fug und Recht die Berechtigung, sich darüber zu freuen. Aber Henrik Pekeler sagte eben, ja, also ich kann das schon einordnen. Das waren 9 Spiele und 9 Pflichtsiege. Da war kein Maßstab dabei, so hat er es ausgedrückt. Und wenn man sieht, ja, das war ein toller Oktober, aber die Gegner aus der Bundesliga, das war das jetzige Schlusslicht-Trio auf Platz 16, 17 und 18 und zweimal der HSV. Also da waren keine Spitzenspiele dabei. Trotzdem gebe ich auch dir recht oder trotzdem unterstreiche ich auch, natürlich hat der THW mit dem Sieg in Magdeburg auch bewiesen, wozu er imstande ist in dieser Saison. Aber darum sage ich eben gestern, ich habe es so formuliert, es war gestern schon eine Art Rückfall in alte Muster. Denn In der Vorsaison haben die Spieler immer wieder davon gesprochen, dass es so ein Phänomen ist, dass die Mannschaft sich runterziehen lässt. Also das Kollektiv lässt sich im Spiel runterziehen, wenn 2, 3, 4 Angriffe nicht laufen. Also vielleicht eine schlechte Tagesform Einzelner hatte immer so die Sprengkraft, das ganze Kollektiv mit in den Abgrund zu ziehen. Und das war gestern auch ein bisschen so.
Ist das so tief in den Köpfen dieser teilweise Weltstars des Handballs drin? Finde ich ja schon erstaunlich.
Das ist eine gute Frage. Es hat sich ja auch im Kader ein bisschen was getan. Es ist ja jetzt nicht identisch die Mannschaft, die in der letzten Saison auf dem Feld gestanden hat. Es gibt natürlich auch immer noch so Nebenkriegsschauplätze. Also es war mit Sicherheit so gestern, dass sich die beiden dänischen Kumpels, Emil Madsen vom THW und Matthias Gitzel von den Füchsen, die wirklich eng befreundet sind, dass die sich natürlich dann viel vorgenommen haben. Und Gitzel, Welthandballer, der über jeden Zweifel erhaben ist, der macht am Ende 9 Tore. Und Emil Madsen, der sich mit Sicherheit auch sehr, sehr viel vorgenommen hat, hat am Ende eine Quote von 1 Tor aus 10 Versuchen. Das sind dann eben so vielleicht, ja, wie soll ich sagen, das sind dann eben diese Einzelschicksale, die in einem Spiel auch immer eine Dynamik entwickeln und eine Kraft haben. Aber eine Spitzenmannschaft kann das ja oft kompensieren. Und das konnte der THW eben nicht. Man muss man auch zur Ehrrettung sagen, dass Emil Madsen im rechten Rückraum wirklich einen fantastischen Start in seine erste Bundesliga-Saison hatte bisher und auch im Torjäger-Ranking sehr weit oben liegt. Der aber eben auch Alleinunterhalter sein muss im Moment, weil Harald Reinkind noch bis Januar, Februar verletzt ausfällt und ansonsten nur Henry Papst als Perspektivspieler als Backup zur Verfügung steht. Also ja, in dieser Wahrheit stecken eben auch immer viele kleine Einzelwahrheiten.
Madsen hat, das kann ich auch nur unterstreichen, wirklich super in die Bundesliga gefunden und manchmal dauert das ja deutlich länger, aber hat er in der zweiten Hälfte des Spiels jetzt gestern einfach nicht aufgehört zu werfen? Also 1 von 10, das ist schon eine extrem schlechte Quote.
Das ist eine extrem schlechte Quote, trotzdem kann man jetzt nicht sagen, dass ich jetzt am Rand gesessen habe und gedacht habe, Junge, hör jetzt mal auf zu werfen oder so, so ist es nicht. Gestern fiel auch auf, dass diese Treffereffektivität einfach die Wurfeffektivität völlig weggebrochen ist. Das war nicht nur so, dass man dann am Ende mit 3, 4, 5 zurückliegt und dann eben auch muss und dann sich auch mal Würfe nimmt, die dann eben ein bisschen riskanter sind, sondern da waren von Madsen, von Johansson, aber auch von Duvniak waren Würfe dabei aus 6, 7 Metern frei, die übers Tor gingen. Also du hast das beobachtet und hast gesagt, boah, was machen die denn jetzt da? Also das waren nicht nur tolle Paraden von Milosavljev. Im Übrigen war das Torwartduell relativ ausgeglichen. Also Wolf und Mirko hatten insgesamt 8 Paraden und Milosavljev 9. Das ist nicht der Faktor gewesen, der gestern die Waagschale hat in die eine Richtung runtergehen lassen. Aber es waren wirklich ausgesprochen und überraschend viele freie Würfe dabei, die nicht mal aufs Tor kamen. Das hat mich auch gewundert.
Also insbesondere bei der Qualität der Spieler ist das sehr, sehr verwunderlich und vielleicht dann doch eine Kopfsache. Andreas Wolf, der kann dann halt auch nichts machen. Also das war ja der Gedanke vieler wahrscheinlich auch in der Führungsriege des THW Kiel. Wir holen uns jetzt einen Weltklasse-Torhüter, damit er uns wieder näher an die Spitze heranführt in der Liga. Das hat bislang noch nicht so funktioniert.
Ja, auch da würde ich wieder mit einem klaren Jein antworten, weil du bei Andreas Wolf auch jetzt in der Saison schon sehen kannst, dass du eine stabile, hochklassige Leistung hast. Du hattest in der Vorsaison natürlich ja auch Torhüter, die in der Lage waren, immer mal einen rauszuhauen. Aber du hattest eben nicht einen Torhüter wie Andreas Wolf, bei dem es eher die Ausnahme ist, so wie gestern, dass er nicht so gut funktioniert. Gestern ist er nach 25 Minuten ausgewechselt worden, hatte nicht so ein glückliches Händchen und ist dann in der 40. Minute irgendwann wieder aufs Feld gekommen, hatte am Ende 6 Paraden. Das ist natürlich kein Spitzenwert, aber der hat auf beständigem Niveau bisher schon seine Leistung gebracht. Und ich würde schon auch sagen, dass doch in Teilen dieser Plan am Ende auch aufgeht und insbesondere ja dann auch in der kommenden Saison, wenn Gonzalo Perez de Vargas mit Wolf zusammen das Gespann bildet.
Ja, also dass das dann überragend ist, ist gar keine Frage, aber du brauchst trotzdem eine Abwehr vor dir, die mit dir gut kooperiert und zusammensteht, sonst funktioniert das eben nicht. Wir gucken mal auf die Konsequenzen dieses Ergebnisses. Und ich glaube, Tamo, wir müssen nicht darüber reden, dass die Füchse natürlich da einen richtigen Push durchbekommen haben, auch wenn nur 2 Punkte, also 2 Minuspunkte und 2 Pluspunkte sind es auch, zwischen den beiden Mannschaften liegen und es sehr eng zugeht an der Spitze der Tabelle. Aber es macht ja auch was mental mit einer Mannschaft, wenn du einen guten Kontrahenten, einen großen Rivalen wie den THW Kiel so aus der Halle schießt.
Absolut, absolut. Und man kann auch noch ein Stückchen nach vorne denken. Nach der Nationalmannschaftspause, in der wir jetzt sind, kommt der THW auch gleich wieder in diesen Spitzenspielflow. Zuerst wartet der SC Magdeburg hier in Kiel als Pokalgegner und danach schließt sich gleich das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen die SG Flensburg-Handewitt an. Da sind eben auch schon wieder so mentale Weichen, die da am Horizont auftauchen. Also ich spinne jetzt mal, also was ist, wenn der THW beide Spiele verliert? Dann ist natürlich in der Bundesliga auch die Situation gleich nochmal um einiges verschärfter. Abgesehen davon, dass man dann im Pokal wieder in einem Wettbewerb ausgeschieden wäre vorzeitig. Es kann aber auch genauso gut sein, dass mit 2 Siegen wieder eine Euphorie entsteht und so wie nach dem Sieg in Magdeburg jetzt auch in der Bundesliga. Darum ist es immer schwer. Man kann nach einer Niederlage nicht gleich alles verteufeln. Man darf aber eben auch nach einem Sieg nicht gleich alles in den Himmel jubeln.
Ich blicke noch ein wenig weiter voraus. Danach geht es nach Gummersbach, dann zu Hause gegen Wetzlar, dann auswärts nach Eisenach und dann zu Hause am 11. Dezember, mittwochs um 20 Uhr, wartet die TSV Hannover-Burgdorf. Also ich würde jetzt mal sagen, von diesen 5 Spielen kann man nur das Pokalspiel gegen den SC Magdeburg mal aus, weil es ein anderer Wettbewerb ist, ist das Heimspiel gegen Wetzlar das einzige, wo du zu 100% sagen kannst, das ist ganz klar, das muss der THW Kiel auf jeden Fall gewinnen. Wenn wir sehen, wie Eisenach teilweise auftritt, das wird eine harte Nummer da beim THSV. In Gummersbach wird sowieso schwer und die anderen Gegner sind Flensburg und Hannover. Also das ist happig.
Naja, das ist aber irgendwie auch ganz lustig, dass du das sagst, weil natürlich ausgerechnet die HSG Wetzlar so eine Art Angstgegner des THW Kiel ist. Da hat es ja schon so manche Niederlage, auch Heimniederlage gegeben. Ich erinnere zum Beispiel an die vergangene Saison, als Wetzlar den THW in der 3. Pokalrunde in Kiel ausgeschaltet hat. Also ja, ich gebe dir recht, auf dem Papier ist das so, aber ja, es entbehrt nicht eines gewissen Augenzwinkerns, dass jetzt ausgerechnet du die HSG Wetzlar dann als Pflichtsieg tituliert hast.
Naja, man muss ja auch dazu sagen, die Kaderstruktur der HSG war in der vergangenen Saison noch eine andere. Und wenn man die aktuellen Leistungen dieser Mannschaft auch sieht, glaube ich, ist das ein Spiel, was der THW auf jeden Fall gewinnen muss. Aber du hast natürlich recht, das haben wir in der vergangenen Saison vor diesem Pokalspiel, was ja auch in Kiel stattgefunden hat, auch gesagt. Lass uns noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, denn es gibt eine Kreisläuferdiskussion in Kiel. Die 2 alteingesessenen Kreisläufer, Patrick Wienzek und Henrik Pekeler, die werden nicht noch ewig Handball spielen, das ist klar. Pekeler ist Jahrgang 91, 33 Jahre alt. Wienzek ist Jahrgang 89, 35 Jahre alt. Es gibt Stimmen, die sagen, es kann nicht mit beiden der Vertrag verlängert werden. Vielleicht kannst du allen auch erstmal sagen, wie sieht die Vertragssituation dieser beiden Spieler aus? Und womit rechnest du? Wie geht das aus? Also muss man sich für einen entscheiden?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen ja, denn man darf ja auch nicht vergessen, dass zur kommenden Saison 25/26 auch noch der Kreisläufer Veron Nacinovic aus Montpellier kommt. Und es ist ja auch so, den hast du eben noch gar nicht erwähnt, dass Petter Överby ja auch noch mit einem Vertrag am Kreis ausgestattet ist, der bis 2026 läuft. Also für die kommende Saison hast du mit Överby und Nacinovic schon 2 Kreisläufer fest auf deiner Payroll und die beiden Verträge von Wienzek und Pekeler laufen aus. Insofern, glaube ich, muss man kein Mathematikprofessor sein, um zu dem Schluss zu kommen, dass von den beiden wahrscheinlich einer gehen muss.
Was ist denn dein Gefühl? Also was glaubst du, für wen sie sich entscheiden werden? Weil es gibt ja auch einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Spielern. Erstmal das Alter, das habe ich gerade genannt, aber es ist nicht die erste Saison für Patrick Wienzek beim THW Kiel. Im Sommer 2012 kam er zu den Zebras. Das ist lange her, also er ist eine absolute Vereinsikone, das kann man, glaube ich, definitiv so sagen. Er kommt aber aus dem Ruhrpott, aus Duisburg ursprünglich, und das unterscheidet ihn von Henrik Pekeler, der ja ursprünglich auch relativ jung noch beim THW Kiel gespielt hat, ist dann zum Bergischen AC gegangen, nach Lemgo zu den Rhein-Neckar-Löwen und dann wieder zurück zum THW Kiel. Der kommt aus Itzehoe, das ist in Norddeutschland nicht allzu weit weg von Kiel, also das ist schwierig.
Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Ich bin mir auch sicher, dass, also nehmen wir jetzt mal an, die Zeichen stünden bei Patrick Wienzek auf Trennung, dann ist es auf jeden Fall so, dass es keine totale Trennung wäre, um es mal so auszudrücken. Also ich bin mir sehr sicher, du sagtest ja eben schon Vereinsikone, ich bin mir sehr sicher, dass Patrick Wienzek dem Verein in irgendeiner Form erhalten bleiben wird. Und Patrick Wienzek hat mir oder uns gegenüber auch schon in der Vergangenheit erwähnt, der hat hier vor den Toren Kiels sich mit seiner Familie niedergelassen, ist hier sehr zufrieden, glücklich mit seiner Frau und den Kindern. Der hat eben schon erwähnt, dass er Kiel auch nicht mehr verlassen wird. Also hier wird der Lebensmittelpunkt sein. Insofern ist die Frage Wienzek ja oder nein keine Frage nach einer generellen Trennung. Ich kann mir vorstellen, dass der THW sich am Ende vielleicht für den jüngeren Spieler, also für Henrik Pekeler, entscheidet, der noch ein bisschen jünger ist. Und da weiß ich nicht, ob das eine Konsequenz aus dem anderen ist oder umgekehrt, aber im Moment bekommt Patrick Wienzek die geringsten Spielanteile der Kreisläufer. Pekeler hat sehr, sehr viel mehr Anteil am Kieler Spiel im Moment, hat auch gestern mit 7 Toren aus 7 Versuchen eine sehr gute Leistung gezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass Patrick Wienzek jetzt schon so langsam in eine andere Funktion hinübergleiten wird und Henrik Pekeler vielleicht noch 1 oder 2 Jahre dranhängt.
Ich glaube auch, dass aktuell Henrik Pekeler die deutlich bessere Perspektive hat, eben auch aufgrund dieses Altersunterschiedes. Das Einzige, wo ich als Verein so ein bisschen Zweifel hätte, wenn wir alleine mal schauen auf die Einsätze in der Bundesliga, in den vergangenen beiden Spielzeiten hat Patrick Wienzek 68 von 68 möglichen Spielen absolviert und bei Henrik Pekeler sind es 50 von 68 Spielen. Er hatte ja da Verletzungsprobleme. Also du sagst, Henrik Pekeler, da wird der Vertrag verlängert, Wienzek, der hört dann wahrscheinlich auf?
Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich das tun. Nun ist der Unterschied bei beiden wirklich auch marginal. Auch Henrik Pekeler, du hast es ja Itzehoe gesagt, da ist er geboren, aber der in Glückstadt in Schleswig-Holstein aufgewachsen ist. Auch der ist hier im Norden sehr verwurzelt, lebt mit seinen 3 Töchtern und seiner Frau in Altenholz, ganz in der Nähe des THW-Leistungszentrums. Auch bei ihm bin ich mir sehr sicher, dass der Lebensmittelpunkt Kiel bzw. Altenholz bleiben wird. Insofern ist da der Unterschied marginal. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Pekeler ein Spieler ist, der ohnehin als Vagabund durch die Lande gezogen ist und jetzt eben nochmal woanders hingeht. Die sind hier auch sehr, sehr glücklich und sehr verwurzelt. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ja, gebe ich dir recht, dann würde ich sagen, Henrik Pekeler bleibt nochmal für 2 Jahre und Patrick Wienzek bleibt auch, aber in anderer Funktion.
So ist das ja hier bei Kreisab. Du musst dich festlegen. Erstmal herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, Tamo. Und ich kann euch jetzt schon darauf verweisen, dass in der kommenden Woche die Sendung ein wenig zeitloser wird. Wir haben ja eine Nationalmannschaftspause. Die deutsche Mannschaft spielt in der Qualifikation zur Europameisterschaft und deswegen habe ich mir überlegt, schauen wir mal auf ein paar andere Themen, aber ich möchte zum Beispiel die Entlassung von Mike Machulla in Aalborg auf jeden Fall zum Thema machen. Es wird ein Interview der Woche geben, das sehr, sehr interessant und spannend ist und dann gucken wir mal, was am Ende dabei so rauskommt. Aber wir sind ja gerade erst in die aktuelle Sendung gestartet. Erste Pause heute, wir sind sofort zurück hier bei Kreisab. Wir kommen vom Spitzenspiel zum Abstiegskampf und da gibt es einige Teams, die aktuell Probleme haben. Aber das Team, das wahrscheinlich das größte Problem hat, ist der TVB Stuttgart und der hat jetzt den Trainer entlassen. Darüber spreche ich mit dem Kollegen Jürgen Frey, der für die Stuttgarter Nachrichten bzw. die Stuttgarter Zeitung unterwegs ist. Moin Jürgen, hi.
Hallo Sascha.
Es ist so, dass wir natürlich auch noch über deine beiden anderen Vereine sprechen. Der einzige Experte jemals bei Kreisab, der drei Vereine abdeckt, nämlich auch noch Frisch auf Göpping und die SG BBM Bietigheim. Das ist das erste Mal, ja. Das ist ja in dieser Saison sehr speziell. Während Frisch auf Göpping am Freitag gegen Potsdam so ein kleiner Befreiungsschlag gelungen ist, überrascht Bietigheim sehr positiv, auch wenn dann teilweise Resultate mit dabei sind, die relativ klar ausfallen. Aber 6 Punkte schon für den Aufsteiger, das ist absolut in Ordnung. Mehr als das vielleicht sogar. Unser Fokus liegt aber zunächst mal, ich habe es gerade gesagt, auf dem TVB Stuttgart. Denn Michael Schweikert ist nicht mehr der Trainer der Mannschaft. Diese Meldung kam am Samstagvormittag rein. Hat sie dich überrascht?
Nee, es war jetzt am Ende keine Überraschung mehr. Nachdem man jetzt auch bei der TSV Hannover Burgdorf mit 20-33 verloren hat, von einer Niederlage zur nächsten getaumelt ist. Und ja, es sind nicht nur diese nackten Zahlen von 2-18 Punkten in der Liga und das Pokal aus beim Zweitligisten Coburg kam ja auch noch hinzu. Nee, es war vielmehr auch die Art und Weise, wie diese Niederlagen zustande kamen. Die Tordifferenz von minus 74 spricht Bände. Und auch Jürgen Schweiger, der Geschäftsführer, sagte dann am Ende, ja, wir haben uns einfach nicht mehr gewehrt. Und von daher war es dann keine Überraschung mehr.
Das ist ja das Mindeste eigentlich. Also eine Grundvoraussetzung, gerade im Abstiegskampf, dass man sich wehrt. Und sie haben dieses Spiel in Hannover mit 20-33 verloren. Ich konnte die Partie nicht live sehen. Als ich das Ergebnis gesehen habe, habe ich gedacht, mein lieber Schwan, was war denn da los? Also komplett ohne Gegenwehr. Man hat sich einfach ergeben.
Ja, ich will da den einzelnen Spielern nicht zwingend den Willen absprechen, aber als Mannschaft ist man einfach, ja, man ist auseinandergebröselt. Und es war dann keine Gegenwehr mehr da. Auch die erfahrenen Kräfte wie Lenny Rubin und Kai Häfner konnten da keine Akzente mehr setzen. Und ja, das war dann natürlich schon sehr, sehr bedenklich. Und man muss einfach sagen, dieser Umbruch hat eben nicht funktioniert jetzt. Und die Spielmacherposition ist im Handball eben ganz, ganz wichtig. Und da hatte man die größten Probleme nach der Verletzung von Max Häfner. Der junge Bruno Reguard konnte das nicht ersetzen. Und deshalb wird er auch jetzt Anfang nächster Woche in Neuzugang präsentiert werden.
Aha, aha. Ja, Moment mal, Kreisab erscheint doch Anfang der Woche.
Ja, dann müssen wir da vielleicht schon mal die Spur etwas näher legen. Also ich habe gehört, es kommt einer von den Kadetten Schaffhausen, ein Spielmacher. Und von daher ist es die dringend nötige Verpflichtung. Und der neue Trainer kann dann mit der Mannschaft arbeiten, da das nächste Spiel ja dann erst am 24. November bei den Füchsen Berlin stattfindet.
Da ist es ein bisschen hin, weil man eben nicht mehr in der nächsten Runde des DHB-Pokals mit dabei ist. Du hast es gerade angedeutet, da ist man ausgeschieden gegen den Zweitligisten Coburg und Coburg zählt jetzt nicht zu den absoluten Spitzenteams in der zweiten Liga, das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber schauen wir mal, wie das überhaupt alles zustande gekommen ist. Ich meine, man ist in die Saison gestartet mit einer 9-Tore-Niederlage in Leipzig. Also das war schon verheerend und dann hat man zu Hause mit 14 gegen die SG Flensburg-Handewitt verloren. Jetzt sind das natürlich zwei Gegner, wo man sagen kann, man kann die Spiele verlieren. Die Art und Weise war das Problem. Dann gab es einen kleinen Befreiungsschlag mit dem Auswärtssieg in Erlangen, aber wenn wir wissen, wie die Konstellation damals in Erlangen gewesen ist, dann will ich nicht sagen, ist das Ergebnis vielleicht nur die Hälfte wert, aber komplett anders einzuordnen. Dann gab es die nächste Pleite, zu Hause mit 7 gegen den VfL Gummersbach, zu Hause gegen Wetzlar verloren, in Kiel mit 5, das ist ja fast schon noch ein ordentliches Ergebnis. Dann die nächste Klatsche zu Hause mit 9 gegen Melsungen, in Lemgo mit 4 verloren, das ist auch eigentlich in Ordnung. Dann zu Hause mit 11 gegen Magdeburg und dann eben diese 13-Tore-Klatsche in Hannover. Aber ich muss ja auch fair sein, ich darf nicht nur draufhauen, das ist ja ganz klar, Jürgen. Es waren natürlich auch einige happige Gegner mit dabei. Also da hat man jetzt nicht gegen Fallobst gespielt, im Gegenteil.
Ja, keine Frage, das sind schwere Gegner gewesen. Die hatten andere auch. Frisch auf Köppingen hatte ein hammerhartes Programm, hat aber dann in der Art und Weise, wie sie dann verloren haben, eben sich anders präsentiert wie der TVB. Ja, also wie gesagt, Michael Schweikert, ihm kann man jetzt nicht die komplette Schuld da anlasten. Also man muss klar sagen, er hat in der vergangenen Runde mit Platz 11 das beste Ergebnis der Vereinshistorie erzielt. Nur für den Umbruch der Mannschaft war natürlich auch er mitverantwortlich. Er war ja mit im Scouting drin, Scouting-Chef. Und da hat man einfach diese Abgänge, ich spreche mal speziell Adam Lönn an, ich meine vor allem Egon Hanusch auf der Spielmacherposition, auch Forstbauer war in der Abwehr wichtig oder Pfadteicher war jahrelang ein Stammspieler, Maric. Ja, man hat vor allem auf der Spielmacherposition nicht kompensieren können. Man wusste nicht genau, wann Max Häfner zurückkommt. Von dem her war es schwierig. Man hat im Tor gegen Heinevetter zugegebenermaßen im letzten halben Jahr nicht mehr die Impulse gesetzt, aber der Zugang, der für ihn kam, Luka Kripokapic, konnte keine Akzente setzen. Und den Bruno habe ich angesprochen, den Spanier, 21 Jahre alt, dann der zweite Mann hinter Kai Häfner auf halb rechts, Achilles Tosca, sein Grieche, gerade erst 20 geworden. Ja, das war ganz, ganz schwierig, dieser Umbruch jetzt. Und dann kamen die Erfolgserlebnisse nicht hinzu, das mangelnde Selbstvertrauen. Und ja, so kam eins zum anderen. Die Verletzungsmisere natürlich. Duchanovicius wieder ein Kreuzbandriss. Laube kam aus einer Verletzung zurück. Zuletzt Rötlisberger mit der Gehirnerschütterung nicht dabei. Immer wieder musste das Trainerteam improvisieren. Es war sehr schwierig, dass sich etwas festigt. Aber, und letztendlich eine Binsenweisheit, der Profisport ist Ergebnissport und die Art und Weise, wie diese Niederlage zustande kam, die waren einfach letztendlich nicht mehr tragbar.
Du hast die Tordifferenz angesprochen, es ist die schlechteste der Liga und das auch mit Abstand, das sollten wir nicht vergessen. Das sagt ja oft auch ein bisschen was aus, eben über die Art und Weise. Hatte man eine Chance in den Spielen oder war man chancenlos und der TVB war in der Regel chancenlos? Du hast gerade einige Namen genannt und was dabei auffällt ist, sie haben viel Erfahrung verloren und sie haben keine Erfahrung dazu gewonnen. Sie haben auf neue, frische Kräfte gesetzt. Das ist auch in Ordnung. Glaubst du, sie haben das unterschätzt? Sie waren sozusagen zu mutig, dass man irgendwann mal, ja, altverdienten Spielern den Laufpass sozusagen geben muss. Das ist ja ganz normal. Irgendwann muss man die Entscheidung treffen, dass man vielleicht nicht mehr mit Marino Maric arbeiten möchte, dass man vielleicht nicht mehr mit Silvio Heinevetter arbeiten möchte. Diese Entscheidung trifft man halt irgendwann und es ist wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Haben sie einfach komplett den falschen getroffen oder war es jetzt auch äußerst unglücklich, weil du ja noch ein paar Verletzungen angesprochen hast?
Ja, das spielt sicherlich eine Rolle, die Verletzungsmisere. Man muss auch sagen, mit dem Gianfranco Pribetic haben sie ja auch einen guten Mann geholt. Das muss man natürlich schon auch fairer halber sagen. Ein Kreisläufer, der mit Laube ein sehr gutes Kreisläufer-Duo bildet, der auch im Innenblock spielen kann. Man hat ja auch Erfahrung mit Lenny Rubin dazu gewonnen, aber er ist auch noch nicht konstant in seinen Leistungen, konnte Lönn bisher auch nicht so 100% ersetzen. Dann hängt sehr viel an Lenny Rubin und vor allem auch Kai Häfner auf den Halbpositionen. Und wenn es bei den beiden nicht läuft, dann wird es schon sehr, sehr kritisch. Und um auf deine Frage konkret zu antworten, ich finde schon, dass sie diese elementar wichtige Spielmacherposition eben unterschätzt haben. Und es zeigt ja auch, dass jetzt nachverpflichtet wird auf dieser Position.
Michael Schweikert war jetzt gut 2 Jahre im Amt. Er hat im September 2022 übernommen. Wie bewertest du denn seine Zeit als Trainer des TVB? Du hast ja gerade auch gesagt, er hat die beste Platzierung der Vereinsgeschichte erreicht in der Vorsaison. Ich hatte aber immer wieder das Gefühl, dass die Leistungen enorm schwankend waren, dass er keine wirkliche Konstanz reingebracht hat. Wie bewertest du seine Amtszeit in Stuttgart?
Ja, also wie gesagt, diesen 11. Platz, beste Platzierung in der Vereinshistorie, die steht fest. Da hat er seinen Anteil, gar keine Frage. Ansonsten ist es, ja, er hat Impulse im Angriffsspiel gesetzt. Das Problem war dann eher, die Abwehr war das große Problem. Die Auswärtsschwäche war ein ganz, ganz großes Problem. Von daher, ja, es ist schwierig zu sagen, er im Trainerteam zusammen mit dem Felix Lobedank waren neu in dem Geschäft auf dieser professionellen Ebene. Von daher, ja, also wie gesagt, der 11. Platz nimmt ihn keiner, aber insgesamt ist es jetzt eben so gekommen, wie es gekommen ist.
In der Pressemitteilung gibt es dazu ein Zitat, und zwar nicht von Jürgen Schweikert, dem Geschäftsführer, sondern von Christian May, dem Sprecher der Gesellschafter. Das ist mir aufgefallen, als ich diese Pressemitteilung gelesen habe. Ist dir das auch aufgefallen? Und wie erklärst du dir das, dass sich da Jürgen Schweikert nicht äußert? Ich meine, klar, er ist der Bruder des Trainers gewesen. Also er ist immer noch der Bruder, aber er ist nicht mehr der Trainer Michael Schweikert. Was sagst du denn dazu?
Ja, also er hat seinem Bruder die Entscheidung mitgeteilt und die ist ihm sehr, sehr schwer gefallen. Also das ist 100% sicher. Letztendlich haben die 5 Gesellschafter eben die Entscheidung getroffen. Das ist in der Struktur des Vereins so gegeben. Jürgen Schweikert als Geschäftsführer gibt sicherlich seine Einschätzung ab. Er hat das sportfachliche Wissen, keine Frage. Aber die Entscheidung liegt bei den 5 Gesellschaftern. Und die werden mehrheitlich jetzt sich eben gegen Michael Schweikert ausgesprochen haben. Wobei interessant ist, auch der Vater von Jürgen und Michael, Günther Gino Schweikert, ist auch einer der 5 Gesellschafter.
Okay. Ja, das ist natürlich eine schwierige Konstellation gewesen. Also kann ich mir vorstellen, wenn man dann seinem Bruder sagen muss, pass mal auf, du bist jetzt ab sofort sozusagen arbeitslos. Das ist keine schöne Situation, ganz im Gegenteil. Aber am Ende, du hast es gesagt, es ist ein Ergebnissport und da müssen auch harte Entscheidungen getroffen werden. Wer übernimmt denn jetzt?
Es ist noch nicht sicher, wer es übernimmt. Sicher ist nur, dass es nicht der Jens Bürkle sein wird. Er ist natürlich ein erfahrener Bundesliga-Trainer, weiß jeder. Hannover, Balingen, seine Stationen. Er ist seit Sommer beim TVB wieder in seiner schwäbischen Heimat in Amt und Würden als Mitglied der sportlichen Leitung und auch für das Nachwuchscenter zuständig. Aber er kann aus gesundheitlichen Gründen nicht die Cheftrainerposition übernehmen. Fraglich ist, ob er möglicherweise als Co-Trainer zur Verfügung stehen würde, wobei auch noch nicht sicher ist, ob Felix Lobedank dem Trainerteam weiter erhalten bleibt. Das soll dann der neue Cheftrainer entscheiden. Ja, wer könnte es machen? Also im Gespräch sind Namen wie Hartmut Meierhofer, der hier in der Nachbarschaft bei Frisch auf Göppingen lange Zeit tätig war. Ein weiterer Ex-Göppinger, Velimir Petkovic, wird auch gehandelt. Zuletzt der russische Nationaltrainer und jetzt aber auch in Verhandlungen mit ausländischen Vereinen. Und dann wer auch noch, wer gehandelt wird an der Gerüchteküche, ist der Momir Ilic, der zuletzt bei West Brom tätig war. Alle drei sind derzeit vereinslos. Und nach meinen Informationen soll bis kommenden Mittwoch dann eine Entscheidung fallen. Das nächste Mannschaftstraining ist allerdings dann erst in 10 Tagen, weil der TVB 6 oder 7 Spieler bei der Nationalmannschaft hat. Und deshalb ist es dahingehend sehr schwierig ist. Aber wie gesagt, das nächste Spiel dann erst am 24.11. bei den Füchsen.
Also ich sag mal so, von West Brom nach Stuttgart, das wäre aber auch ein Abstieg für Momir Ilic und da will ich dem TVB gar nicht so nahe treten. Aber wenn du jetzt von mir festgenagelt wirst, einen Namen zu nennen, von dem du glaubst, dass er der neue Trainer des TVB Stuttgart wird, wer ist es dann?
Puh, also Meierhofer ist sicher ein heißer Kandidat, aber nach meinen Informationen wäre auch der Ilic nicht abgeneigt zu kommen. Von dem her könnte ich mir schon einen der beiden vorstellen, wo vielleicht auch Velimir Petkovic möglicherweise in Verbindung mit einem Jens Bürkle, der so ein bisschen dann zu dem Motivator Petko, so auch diese sportwissenschaftliche Komponente verkörpern würde, könnte auch ein charmanter Gedanke sein.
Spannend ist es auf jeden Fall deshalb, weil klar, das nächste Spiel findet bei den Füchsen Berlin statt, da ist man ganz, ganz klarer Außenseiter, aber danach, Jürgen, danach geht's richtig zur Sache. 2 Heimspiele, einmal gegen den HSV und dann das Derby gegen Frisch auf Göppingen. Danach steht das nächste Derby an, auswärts in Bietigheim und ein weiteres Auswärtsspiel gegen den THSV Eisenach. Das sind Gegner, die man schlagen kann. Allerdings natürlich nicht in der aktuellen Verfassung, müssen wir nicht drüber sprechen. Also da ist man Außenseiter in jedem Spiel. Wir wissen aber, wenn wir auf diesen Spielplan schauen, Mitte Dezember ist eigentlich klar, wohin die Reise geht.
Ja, absolut. Deshalb ist der Zeitpunkt für diesen Trainerwechsel natürlich genau richtig gewählt. Der Trainer kann jetzt mit der Mannschaft dann noch zumindest ein paar Tage arbeiten, hat dann das Spiel in Berlin, sage ich mal, in Anführungszeichen zum Einspielen und dann geht's zur Sache, ne? Dann gegen HSV, Göppingen und so weiter. Da ist die Mannschaft dann in der Pflicht und der neue Trainer hat nicht ewig Zeit, deshalb er muss erfahren sein, er muss die Liga kennen und dann hofft man eben auf diesen üblichen Effekt des Trainerwechsels, dass es einen Brustlöser gibt, dass plötzlich vielleicht auch so ein Mann wie Ante Ivankovic, der bisher völlig hinter den Erwartungen blieb, vielleicht mit so einem neuen Trainer einen neuen Impuls bekommt, an sich selber wieder glaubt, das Selbstvertrauen hat. Und dass dann plötzlich die Spieler sich völlig anders präsentieren.
Wechseln wir mal den Verein. Du hast ja eben schon angedeutet, dass Frisch auf Göppingen beispielsweise ganz anders auftritt. Und ich habe am Freitagabend das Heimspiel gegen den VfL Potsdam kommentiert, wo Göppingen sich in der ersten Hälfte durchaus schwer getan hat. Da haben sie knapp geführt zur Pause, es sind wenige Tore gefallen. Am Ende war es ein 30-25 Sieg, weil sie auch immer ruhig geblieben sind. Und ich fand es sehr bemerkenswert, in der 38. Minute der erste technische Fehler. Am Ende waren es 2. Also unfassbar geduldig, unfassbar präzise. Und wir dürfen eins ja nicht vergessen. Ben Matschke ist neu als Trainer, aber auch die Hälfte der Mannschaft ist neu. Warum bekommt er das denn hin? Warum ist er denn in der Lage, mit einem gefühlt komplett neuen Kader, mit einer komplett neuen Struktur, solch einen Handball spielen zu lassen? Denn ich betone das nochmal, wenn der halbe Rückraum neu ist und man macht trotzdem so wenige technische Fehler, finde ich das enorm beeindruckend, dass die keinen Champagner-Handball spielen. Das ist ja etwas, was niemand erwartet. Aber trotzdem, mich hat das beeindruckt. Wie siehst du das?
Ja, also man hat 6-12 Punkte. Das sieht jetzt auf den ersten Blick nicht überragend aus. Man hat die Pflichtsiege eingefahren, zu Hause gegen Bietigheim und wie du erwähnt hast, auch gegen Potsdam. Man hatte natürlich dieses Hammerprogramm in Kiel, in Flensburg, in Magdeburg, dazu das Pokalspiel in Berlin, das man auch nur mit einem Tor verloren hat. Also von dem her, ein Spiel müssen wir da eigentlich nochmal ausnehmen. Das ist natürlich die Klatsche in Eisenach, wo sie mit -10 eins mächtig übergebraten bekommen haben, wobei, wenn man sich jetzt den Sieg der Eisenacher bei den Rhein-Neckar-Löwen ansieht, dann ist es vielleicht auch wieder ein bisschen zu relativieren. Ja, also insgesamt ist man zufrieden, weil man die Pflichtsiege eingefahren hat. Und das muss man ja auch sagen, ohne ihren Schlüsselspieler Josip Šarač, ein wichtiger Mann, der wichtigste Mann eigentlich im Angriff auf halb links und auch in der Abwehr ein Schlüsselspieler. Von dem her muss man sagen, ist man zufrieden. Die Zuschauer ziehen mit, es waren gegen Potsdam 5.000 da, gut, es war ein Feiertag, in Mannheim waren es auch 11.000, aber auch insgesamt hat man da wieder einen größeren Zuspruch. Diese Emotionalität, die Matke verkörpert, die Mannschaft verkörpert, dieser Zusammenhalt in der Mannschaft, das spüren die Zuschauer und von daher honorieren sie diese Leistungen, die sie bisher auf die Platte bringen.
Ich möchte nochmal auf die ganzen neuen Spieler zu sprechen kommen. Da sind ja einige mit dabei, wo ich sage, boah, kannte ich jetzt vorher nicht. Einer, der kommt aus Schweden, also da kommt nicht nur einer aus Schweden, da kommen einige aus Schweden in dieser Mannschaft. Der heißt Ludwig Hallbäck und der spielt wirklich fantastischen Handball. Und das ist einer, der frisch auch vielleicht in den letzten Jahren auch so ein bisschen gefehlt hat.
Ja, absolut. Der hat bisher, auch Eisenach mal ausgenommen, wirklich konstant gute Leistungen gebracht. Er ist ein Glücksgriff für Frischauf, denn er musste ja den Tim Kneule praktisch auf der Spielmacherposition ersetzen, der 18 Jahre lang bei Frischauf da die Fäden gezogen hat. Und der Hallbäck ist ein spielintelligenter Mann, der wirklich auch sehr viel Torgefahr ausstrahlt. Der beste Werfer des Teams ist auch gegen Potsdam ja 5 wichtige Tore wieder erzählt hat. Also man hat sich schon die Frage gestellt, wie eigentlich Frischauf Göppingen es gelang, dieses Juwel an Land zu ziehen. Das muss man wirklich sagen. Und die Antwort kann nur lauten, zum einen ist der Hallbäck gut beraten, denn er hat bei Frischauf einfach in seinem ersten Jahr in dieser Bundesliga die Spielanteile, die Verantwortung. Das hätte er wahrscheinlich bei einem Spitzenverein nicht unbedingt. Da wäre der zweite Mann, würde ja auch viel auf der Bank sitzen. Und der zweite Aspekt, warum es wahrscheinlich auch Frischauf gelungen ist, ist, dass er dadurch in der Abwehr noch keine Rolle spielt. Aber insgesamt muss man sagen, da hat das Scouting von Frischauf sehr gut funktioniert und er ist der Mann, der absolut die ganz großen Impulse im Angriff vor allem jetzt eben setzt, gerade wenn der Ausfall von Josip Šarač noch zu Buche schlägt.
Er kommt in 8 Spielen bislang auf 40 Tore. Das ist eine sehr, sehr gute Bilanz für einen Spieler, der neu in der Liga mit dabei ist, auf gut 62% Wurfgenauigkeit. Auch das ist ein guter Wert für einen Spieler, der ja auch viele Entscheidungen trifft. Also er geht auch in die Wurfsituationen, die vielleicht nicht die allerbesten sind, geht ins Risiko. Und deswegen finde ich das sehr, sehr beeindruckend. Also er hat mir bislang sehr, sehr gut gefallen. Das war jetzt nicht nur am Freitag in dem Spiel gegen den VfL Potsdam so. Ben Matschke möchte ich da an der Stelle nochmal ganz kurz ansprechen, der jemand ist, der natürlich auch Emotionalität mit reinbringt. Und ich hatte in den vergangenen Jahren immer das Gefühl, gegen Ende der Ära Hartmut Meierhofer und auch durchweg während der Ära Markus Bauer, dass diese auch positive Emotionalität ein bisschen gefehlt hat. Stimmst du mir dazu?
Ja, finde ich absolut. Da muss man klar sagen, dass er da sehr gute Impulse setzt, was diese Emotionalität betrifft, was auch mal ein bisschen Mut zum Risiko betrifft. Seine Vorgänger haben zum Beispiel ein 7-6 nie gespielt, egal wie schlecht der Spielverlauf sich dargestellt hat. Matschke streut das ein. Matschke sucht auch den Dialog mit den Fans. Beispielsweise nach der Packung in Eisenach hat er sich da den 40 mitgereisten Göppinger Fans an dem Montagabend dann gestellt, hat mit denen sich ausgetauscht, hat noch eine Kiste Erfrischungsgetränke aus dem Mannschaftsbus vorbeigebracht. Also er tut dem Verein gut, auch in dieser Hinsicht, weil die anderen in der Führungsetage sind vielleicht manchmal ein bisschen eher die Introvertierten. Von dem her tut er dem Gesicht dieser Führungsetage, wenn man da den Trainer mit ins Boot nimmt, einfach gut.
Gut tut auch Ika Romero, der SG BBM Bietigheim. Ach nee, bevor wir über Bietigheim sprechen, schauen wir gerade nochmal auf den Spielplan von Frischauf Göppingen. Es geht nach Leipzig dann zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen, auswärts in Erlangen und Stuttgart. Dann ist man Gastgeber zweimal hintereinander gegen Lemgo und gegen Wetzlar. Das scheinen mir alles Gegner auf Augenhöhe zu sein. Von daher gehe ich mal schwer davon aus, dass das Punktekonto in Göppingen weiter und stetig anwachsen wird. Aber jetzt sprechen wir über die SG BBM Bietigheim, die einen Kuh gelandet hat. Auswärts in Wetzlar. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du das in Erwägung gezogen, dass Bietigheim tatsächlich mit 2 Punkten aus Wetzlar wieder nach Hause fährt?
Also ich hatte das schon als 50-50-Spiel eingeschätzt. Auch unter dem Aspekt, dass die Bietigheimer sich jetzt nach dem Aufstieg, vor allem auswärts, eigentlich sehr wohl fühlen. Sie haben in Potsdam gewonnen und in Eisenach. Das ist also schon aller Ehren wert. Was nicht geklappt hat, waren die 5 Pflichtspiel-Heimauftritte. Da haben sie alle verloren in der EG Trans Arena. Aber auswärts, da haben sie ihre Punkte geholt und da haben sie ihre Stabilität wirklich in Wetzlar eindrucksvoll bewiesen.
Woran liegt das denn deiner Meinung nach? Woher kommt das, dass sie gerade auswärts anders auftreten? Weil wenn wir auch mal auf die Ergebnisse, auf die nackten Ergebnisse in der eigenen Halle schauen, da sind auch schon ja Ergebnisse mit dabei, die dann überhaupt nicht zu dem passen, was sie auswärts zeigen. Sie haben mit 8 zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen verloren. Gut, mit 2 kann man auf jeden Fall zu Hause gegen Gummersbach verlieren. Sie haben mit 5 aber auch gegen Lemgo verloren in eigener Halle und dann nochmal mit 14 gegen die Füchse Berlin. Woher kommt diese Diskrepanz?
Ja, hinzu kommt noch die Heimniederlage auch im DHB-Pokal. Da haben sie nämlich kurz nach ihrem Auswärtssieg in Eisenach zu Hause gegen den THSV verloren. Ja, schwierig zu sagen. Ich habe das auch mal den Daniel Redmann gefragt, den Torhüter, in einem Interview vor dem Derby bei Göppingen, ob es vielleicht an dieser Halle liegt. Die EG Trans Arena ist eine Eishockeyhalle, die Heimspielstätte der Bietigheim Steelers, die ja inzwischen in die Oberliga abgerutscht sind. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass da die Stimmung schlecht ist, aber es ist einfach nicht diese Hexenkessel-Atmosphäre, weil man doch relativ weit vom Spielfeld entfernt ist. Ja, ob das eine Erklärung ist, ich weiß es nicht, könnte sein. Ansonsten glaube ich nicht, dass die jetzt zu Hause einen größeren Druck haben als Aufsteiger, wie jetzt in einem Auswärtsspiel. Von daher ist es schwierig zu beurteilen und sie müssen da in nächster Zeit natürlich auch zu Hause Punkte einfahren. Nur mit Auswärts wird es nicht klappen am Ende.
Was machen denn Ica Romero und seine Jungs so gut?
Also Ica Romero zuallererst ist natürlich schon einer, der diese Siegermentalität verkörpert. Er ist eine echte Führungspersönlichkeit, der eben dieses Charisma auch mitbringt. Und er hat eine Mannschaft beisammen, die er aufgebaut hat, Schritt für Schritt. Im dritten Jahr hat sie dann mit dem Aufstieg geklappt. Ihnen ist es gelungen, die Mannschaft zusammenzuhalten, haben das Urgestein Christian Schäfer auf rechts außen sehr gut ersetzt durch Strohsack und Perez. Sie haben fahrende Bundesligaspieler geholt, wie Teuter Rebmann, wie den Linksaußen Till Hermann, der ja jahrelang bei Frisch auf Göppingen hinter Marcel Schiller zwar nur sporadisch zum Einsatz kam und dann vor allem auch noch Julius Kühn, der natürlich schon mit seiner Erfahrung und seiner Wurfgewalt aus dem Rückraum der Mannschaft sehr, sehr gut zu Gesicht steht. Von daher ist die Mischung zwischen dem eingespielten Stamm der Mannschaft und diesen Verstärkungen wirklich bisher hervorragend.
Auch hier schauen wir auf den Spielplan. Es stehen jetzt 2 Heimspiele an gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Ah, das ist richtig schwer. Und dann gegen den SCD HFK Leipzig. Da ist man aus meiner Sicht auch nicht Favorit. Dann fährt man zum SC Magdeburg. Da ist man ebenfalls der Außenseiter. Und dann geht's nach Erlangen und man erwartet dann später noch den TVB Stuttgart und den HSV. Das ist das Programm bis Mitte Dezember. Auch da wissen wir wahrscheinlich ähnlich, wie es nicht bei Frisch auf Göppingen wollte ich gerade sagen, sondern beim TVB Stuttgart, der Fall ist, wohin die Reise dann geht. Traust du ihnen den Klassenerhalt am Ende wirklich zu? Wir haben in der Vergangenheit immer mal wieder Aufsteiger gesehen, die am Anfang den ein oder anderen Überraschungserfolg landen konnten und dann ging ihnen hinten raus komplett die Luft aus.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie 2 Teams hinter sich lassen. Die Mannschaft macht wirklich einen stabilen Eindruck und nochmal der Ico Romero, diesen Willen zu gewinnen, impft er der Mannschaft ein. Es ist größer als die Angst zu verlieren. Diese Mentalität hat er dieser Mannschaft sukzessive eingeimpft. Es war ein Prozess. Er kann die Menschen begeistern, er kann die Menschen mitnehmen. Er ist sehr emotional, aber auch dann schnell reflektiert. Und er ist schon ein Garant dafür, dass diese Mannschaft dann, es wäre ja dann im dritten Anlauf, erstmals länger als ein Jahr in der Bundesliga dann dabei ist.
Ich bin sehr gespannt, weil gerade diese drei Mannschaften, die du natürlich auch betreust, so eine unterschiedliche Entwicklung haben. Das ist etwas, wo wir mit Sicherheit im weiteren Verlauf der Saison nochmal drüber sprechen werden. Und wir gucken dann natürlich, wer wird in den nächsten Tagen der neue Trainer beim TVB Stuttgart? Wird es ein unfassbar prominenter Ex-Spieler wie Mumay Ilic oder setzt man dann auch eher auf mehr Trainererfahrung, wie beispielsweise bei Hartmut Meierhofer oder bei Wladimir Petkovic, der dann in die Bundesliga zurückkehren würde nach vielen Jahren im Ausland als Trainer der russischen Nationalmannschaft. Jürgen, vielen Dank für diese sehr, sehr interessanten Einblicke. Wir haben aber noch lange nicht fertig. Es gibt noch das Interview der Woche und das hört ihr jetzt nach einer kurzen Pause. Das Interview der Woche fehlt heute noch und ihr kennt das, die Tradition setze ich natürlich gerne fort mit dem Hinweis auf patreon.com/kreisab und ihr könnt auch in die Shownotes der Sendung gucken, dann findet ihr einen Link zu PayPal, wenn ihr Kreisab unterstützen möchtet mit einem Betrag eurer Wahl oder mit einem Abo, wo ihr die Länge selber festlegt, könnt ihr auch jedes Mal kündigen, wenn ihr wollt, sofort oder nach ein paar Monaten, das ist euch überlassen, dann macht das sehr, sehr gerne und folgt uns auch auf den sozialen Kanälen bei Facebook, YouTube, Twitter, vor allem aber auch bei Instagram, da bekommt ihr ein paar Videos zwischendurch, ihr bekommt mal eine Umfrage und so weiter. Natürlich auch viele Bilder und auch diese Woche von meinem heutigen Gast in diesem Interview der Woche, der jetzt wieder einen Verein gefunden hat. War er denn eigentlich überhaupt auf der Suche oder war das jetzt ein bisschen Zufall, dass er sogar in der Nähe seiner Heimat jetzt wieder Handball spielen kann? Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat, denn er hat, glaube ich, eine ganze Menge zu erzählen. Er hat viele Stationen hinter sich. Der ASV Hamm-Westfalen ist seine neueste. Er kommt eigentlich aus Werne. Alle nennen ihn Katze, aber er heißt eigentlich Nikolas Katzigiannis. Ich grüße dich. Hallo, schön, dass du dabei bist.
Ja, moin, grüß dich.
Ja, wir sprechen jetzt am Sonntagvormittag miteinander. Du hast jetzt gerade vor 2 Tagen dein erstes Spiel für deinen neuen Verein absolviert. Wie war es denn?
Ja, es hat viel Spaß gemacht. Perfekter Start. Wir haben gewonnen. Ich konnte ein bisschen spielen, habe gut gespielt. Also das war schon so, wie man sich das gewünscht hat auch vorher.
Ja, ich meine, wenn du jetzt ein paar Monate Pause hinter dir hattest, da würde ich gerne wissen, weil zuletzt habe ich mit Erik Schmidt da ja auch drüber gesprochen, wenn man nicht weiß, was nach dem Sommer passiert, wie ist das? Das ist vielleicht bei dir jetzt ein bisschen anders als bei Erik Schmidt, weil der noch deutlich jünger ist als du, aber wie war das bei dir?
Ich habe die Situation ja schon ein paar Mal gehabt, dass ich vertragslos war und ich hatte ja von Anfang an auch den Fokus auch weiter zu spielen, deswegen habe ich mich fit gehalten. Ich habe dann eigentlich am 1. Juli angefangen zu trainieren, Vorbereitungstraining zu machen, so wie ich das auch in einem Verein machen würde. Das heißt, ich war laufen, ich war im Krafttraining und habe halt dann, weil ich keine Mannschaft zur Verfügung hatte, wo ich mittrainieren konnte, handballspezifische Übungen in einem Kursraum von einem Fitnessstudio gemacht, wo ich dann mich versucht habe, so nah wie möglich am Mannschaftstraining zu orientieren und mich fit zu halten für den Fall, dass halt ein Verein Hilfe braucht.
Hast du für dich als Torhüter das Gefühl, weil für Erik als Kreisläufer oder besser gesagt dann ja auch als Feldspieler ist das vielleicht nochmal was ganz anderes, weil der ja viel mit dem Ball machen muss. Du bekommst den Ball einfach nur auf die Kiste sozusagen, dass du schnell wieder reinkommst, weil du ja gerade auch gesagt hast, diese Situation hattest du schon einige Male.
Ja, also auch als Torhüter brauchst du diesen Rhythmus, einfach, dass man sich an den Ball auch gewöhnt, dass man das Timing für den Ball hat, dass man die Stützen richtig lesen kann. Das fehlt mir natürlich, weil ich das halt in diesen Kursräumen nicht so gut nachstellen konnte. Es ist sicherlich einfacher, einen Torhüter in die Mannschaft zu integrieren. Also ich muss mich jetzt nicht an einen neuen Halblinken oder einen neuen Mittelmann gewöhnen, sondern als Torhüter, die Abwehrformationen sind meistens gleich, die Blocker sind vielleicht ein bisschen anders, aber das ist wesentlich einfacher, als wenn ich jetzt ein Mittelmann wäre, mich in Hamm da zu integrieren.
Wie kam es denn jetzt zustande? Ich meine, wir wissen ja, beim ASV Hamm-Westfalen gibt es ein paar Verletzungssorgen. War das für dich eigentlich ja irgendwann da mal klar, dass vielleicht das Telefon klingelt? Weil du hast ja dann auch so ein Gefühl dafür, wie der Markt ist. Das hat Erik ja auch zuletzt erzählt, dass man dann einen guten Überblick hat. Bekommst du das dann mit oder verfolgst du das gar nicht? Und irgendwann ruft da mal jemand an und fragt, Herr Katze, hast du Lust bei uns auszuhelfen?
Gut, ich habe natürlich verfolgt, was in der ersten und in der zweiten Liga passiert ist, beziehungsweise im Ausland. Es ist immer ein bisschen makaber, darauf zu warten, dass sich jemand verletzt. Ich habe eher gehofft, dass jemand noch nachjustieren möchte und sagt, okay, wir sind vielleicht mit den Torhütern nicht zufrieden oder jemand hat sich ja irgendwie anders orientiert, dass er gewechselt ist. Deswegen ja, habe ich im Prinzip gewartet, dass da in der Art und Weise jemand Hilfe braucht. War dann natürlich leider nicht so. Der Markus Kulletit hat sich dann in Hamm verletzt am letzten Samstag, glaube ich, beim Spiel. Und am nächsten Morgen, am Sonntag, kam dann der Anruf von Franz Dressel. Und dann geht es meistens immer relativ schnell. Es ist schon verrückt, wie sich das Leben dann schlagartig verändern kann in Positiven, dass man dann von heute auf morgen die Sachen packen muss und dann auf einmal wieder im Handballbusiness ist.
Du kommst aus Werne, das ist, ich will nicht sagen ums Eck von Hamm, aber es ist nicht weit weg, also relativ nah dran. Wo hältst du dich eigentlich gerade auf, also beziehungsweise wo hast du dich fit gehalten?
Ich bin in Werne geboren, aber ich bin in Bergkamen aufgewachsen. Bergkamen hat kein Krankenhaus, sonst wäre ich wahrscheinlich in Bergkamen geboren worden, sondern Bergkamen ist ja direkt eine Nachbarstadt zu haben. Also ich habe meine Jugendzeit oder ich bin in Bergkamen aufgewachsen. Deswegen ist das, glaube ich, die nächste Möglichkeit, die ich hätte, in der Heimat zu spielen. Und momentan bin ich noch in der Nähe von Lübeck. Weil dann nach meinem Vertragsende haben wir gesagt, dass wir hier noch wohnen bleiben, bis wir wissen, wie in welcher Richtung wir uns dann vereinsmäßig orientieren müssen. Und jetzt sind wir dabei, eine Wohnung in Hameln und Umgebung zu suchen, damit ich halt die Fahrerei nicht habe. Das ist 1:10 ungefähr zu fahren bis zur Westpresse Arena. Und naja, das kannst du vielleicht mit 20 machen, aber ich glaube mit 42 jeden Tag 2:20 im Auto sitzen, wäre glaube ich nicht so clever.
Oh, da merkst du das Alter jetzt doch?
Ja, also im sportlichen Bereich geht's eigentlich. Da ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mich bewege, dass das jetzt viel schlimmer ist als mit 35. Aber die Regenerationszeiten sind schon länger geworden, dass man da so ein bisschen drauf achtet, dass wenn du mal wirklich eine Stunde fährst oder wenn wir ein Auswärtsspiel haben, was so 5-6 Stunden dauert, das ist schon ein Unterschied zu 20, ja, definitiv.
Du hast jetzt gerade gesagt, du bist in Bergkamen aufgewachsen. Die meisten werden es nicht mehr wissen, obwohl wir ja hier viele Handballfreaks als Hörer haben. Der HC Thura Bergkamen, der hat mal in der zweiten Bundesliga gespielt. Warst du da als Knirps dann auch Fan dieser Mannschaft?
Du, Thura Bergkamen hat sogar in der ersten Liga gespielt. Das war mein allererster Verein in der Jugend. Ich habe in der E-Jugend beim HC Thura Bergkamen angefangen, Handball zu spielen. Habe dann mal den größten Teil meiner Jugendzeit beim Suceava Ahn verbracht. Und wie wahrscheinlich die ganzen Handballhörer oder wie du sagst, Freaks, die wissen wahrscheinlich, dass es da extrem heiße Derbys in der zweiten Liga gab zwischen Bergkamen und Oberaden.
Ja, also das ist viel Handballgeschichte und Handballtradition hier in der Ecke. Das unterschätzt man, glaube ich, ja, weil man denkt, oh, Ruhrgebiet und was drumherum ist, da gibt es vielleicht Tusem Essen, aber mehr oder weniger war es das. Das ist nicht so. Also hier gibt es ganz, ganz vielen guten Handball, auch auf niederklassigem Niveau. Das wollte ich an der Stelle gerne nochmal einwerfen. Und was dann ja interessant ist, wer deine Vita so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass du ja viel unterwegs gewesen bist. Hast du für dich jetzt das Gefühl, auch wenn es natürlich aufgrund einer Verletzung eines Kollegen passiert ist, dass sich der Kreis jetzt so ein klein wenig geschlossen hat durch diesen Wechsel?
Ja, das könnte man so sehen, dass man zum Ende der Karriere auch immer näher an die Heimat kommt. Aber es war nicht jetzt die Prämisse, in der Heimat zu unterschreiben, um die Karriere ausklingen zu lassen, sondern das war einfach ein Zufall, dass es jetzt Hamm war. Das bringt viel, viel Positives mit, weil ich dann so nah an der Heimat dran bin. Aber wenn, weißt du, schon im Süden Deutschland oder im Norden Deutschland was passiert wäre oder egal wo in Deutschland, dann wäre ich wahrscheinlich dort gelandet, wenn die Hilfe gebraucht hätten. Das war jetzt nicht die Prämisse, in der Heimat zu unterschreiben, sondern einfach auch nochmal mega positiv für die Unterschrift in Hamm.
Gehen wir doch mal der Reihe nach durch. Du hast dann in Aalen gespielt, im Herrenbereich, in Hildesheim, in Nordhorn, in Minden, Hannover. Alles in der Nähe, sage ich mal, ja, noch zu deiner Heimat. Als du dann 2012 diesen Schritt gewagt hast nach Baling, war das für dich eine große Veränderung oder bist du ja schon immer dann ein Typ gewesen, der gesagt hat, für mich ist völlig wurscht, wo ich Handball spiele?
Ja, innerhalb von Deutschland, ich habe mich immer so ein bisschen erst gestreut, ins Ausland zu gehen, aber in Deutschland zu unterschreiben, irgendwo im Süden war jetzt auch nicht das Problem. Es bringt natürlich halt auch Nachteile mit, wenn man so weit weg ist von der Familie, ne? Wenn man Weihnachten, Geburtstage verpassen muss, wenn man so weit weg ist, aber es ist für mich jetzt irgendwie nie abschreckend gewesen, irgendwo weiter wegzugehen.
Warum gescheut, ins Ausland zu gehen?
Gute Frage, es war immer, die Nachfrage war jetzt nicht so groß. Es gab immer eine Phase in meiner Karriere, wo ich auch gedacht hätte, jetzt ist mal der richtige Zeitpunkt, dass ich ins Ausland gehe, aber dann war das Interesse zum Beispiel aus dem Ausland nicht da, aus Frankreich oder aus Dänemark. Deswegen, ich glaube, ich einmal ein Angebot aus Spanien, das war in der Zeit, wo ich in Nordhorn gespielt habe. Nee, aus Frankreich. Und da war es halt für mich vom Zeitpunkt her nicht gut, die Bundesliga zu verlassen.
Ja, du hast ja dann einige Stationen in der Bundesliga gehabt, also nach Minden und Hannover und Baling kam dann der HC Erlangen, dann warst du beim THW Kiel, dann bist du wieder in Erlangen gewesen, 5 Jahre insgesamt, also mit dieser Unterbrechung in Kiel. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen, wie das abgelaufen ist. Also ich meine, klar, wenn der THW Kiel anruft, dann sagt man schwer nein, es ist ja ganz logisch, aber du bist ja danach nach Erlangen zurückgekehrt. Wie kam das damals zustande und war das ein Schritt, wo du im Nachhinein sagst, der war richtig?
Meinst du den Schritt nach Kiel oder den Schritt zurück nach Erlangen?
Nee, ich glaube, der nach Erlangen zurück, der hat ja sehr gut funktioniert, sonst wärst du da nicht so lange geblieben. Aber nach Kiel, also dieses eine Jahr mit dem Wissen vielleicht auch, ich bleibe da maximal ein Jahr.
Das ist zustande gekommen. Ich habe ja eine ähnliche Situation gehabt wie jetzt. Ich war vertragslos, nachdem wir mit Baling abgestiegen sind und habe dann im September nach dem zweiten Spieltag in Erlangen den Vertrag unterschrieben. Und im Dezember fingen dann die Gespräche mit Kiel an. Das Kuriose dabei ist einfach, dass du in einem Moment vertragslos bist und unterschreibst ihn in der Bundesliga und 3 Monate später hast du ein Angebot vom besten Verein der Welt. Das war schon so ein bisschen verrückte Handballwelt. Und das war damals so, dass wir auch darüber gesprochen haben, eventuell länger zu bleiben. Also ich hatte eine Option in meinem Vertrag, die dann leider nicht gezogen worden ist, weil der THW dann Andi Wolf geholt hat. Ansonsten wäre ich dann auch sehr gerne viel länger in Kiel geblieben.
Er ist auch ein solider Torhüter, Andi Wolf.
Kann man nichts gegen sagen, nee.
Ja, ja. Aber ist das etwas, wo du jetzt im Nachhinein eventuell denkst, okay, auf der einen Seite natürlich schade, dass der THW diese Option nicht gezogen hat, aber das Jahr hat ja gut getan auch an der Seite von Niklas Landin. Hast du dich da, auch wenn du schon ein reifer Torhüter gewesen bist zu diesem Zeitpunkt, nochmal weiterentwickelt?
Definitiv, einfach auch in dem mentalen Bereich. Wenn du in so einem Club wie Kiel spielst, hast du nochmal einen ganz anderen Druck. Also das ist ja nochmal eine andere Welt, wenn du da in die Ostseehalle einläufst und da spielen musst. Da musst du schon mental stabil sein, um da den Druck aushalten zu können. Das ist dann auch nochmal was anderes, Champions League zu spielen. Hast du ja, weiß nicht, 70 Spiele im Jahr. Das ist auch nochmal eine andere Welt. Also für mich persönlich war das einfach auch nochmal ein Schritt, dass ich weiß, ich kann da auf dem Level auch performen und habe da auch meine Leistung gebracht und habe, glaube ich, auch gerechtfertigt, warum ich da einen Jahresvertrag bekommen habe.
Bist du dann in den 4 Jahren Erlangen nach diesem Jahr in Kiel ein deutlich ruhigerer Torhüter gewesen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, mein Stil hat sich nicht großartig verändert. Es ist halt, je erfahrener du wirst, wirst du vielleicht immer ein bisschen ruhiger, beziehungsweise wie viel Selbstvertrauen hast, wie viel du im mentalen Bereich arbeitest. Das spiegelt sich dann vielleicht auch noch ein bisschen im Spiel wieder, dass du eine gewisse Geduld bekommst. Und das siehst du ja auch bei vielen Torhütern, wenn die das Jahr 26 überschritten haben, dann werden die nochmal wesentlich besser, weil die einfach ruhiger werden. Und das ist halt auf unserer Position, je mehr Situationen du siehst, je mehr Würfe du liest, desto besser wirst du.
Jetzt ist es ja so, ich habe es gerade gesagt, du warst dann 4 Jahre in Erlangen und auch wenn du viele Stationen hattest, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, wie das ist eigentlich, ständig umziehen zu müssen und auch eine gewisse Form von mentalem Druck vielleicht zu verspüren. Hast du gedacht, es wäre möglich, deine Karriere in Erlangen zu beenden? Hättest du das gerne gewollt?
Das wäre definitiv was gewesen, was ich auch hätte machen wollen, weil die Region einfach überragende Lebensqualität bietet. Und ich sage immer noch, der HC Erlangen ist ein schlafender Riese. Also da steckt so viel Potenzial noch in diesem Verein. Und wenn das mal wirklich ins Laufen kommt, dann müssen, glaube ich, einige in der Liga aufpassen, was da passiert.
Oh, das ist aber eine interessante Aussage, weil zuletzt hier Veit Mevers im Interview der Woche auch gesagt hat, da ist so viel Potenzial in Erlangen. Das ist sehr, sehr interessant, weil wenn wir von außen drauf schauen, da würde ich gerne jetzt auch natürlich von dir noch ein bisschen was wissen. Wenn wir von außen drauf schauen, dann haben wir als Handballfans oder Handballliebhaber immer das Gefühl, was ist denn da los beim HC Erlangen? Die wechseln gefühlt alle 2 Wochen den Trainer, da herrscht überhaupt gar keine Ruhe. Es scheint eine Erwartungshaltung zu sein, die vielleicht zu hoch ist, weil man ja gute finanzielle Voraussetzungen hat, weil man da im Umfeld unfassbar viel tut. Die machen ja sehr viel im Marketingbereich. Kannst du uns dieses ja, Phänomen in Anführungsstrichen HC Erlangen ein bisschen erklären?
Ja, also ich bin ja schon jetzt eine längere Zeit, seit 4 Jahren, 5 Jahren bin ich jetzt nicht mehr in Erlangen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Entwicklung in den letzten 5 Jahren war, was die Internas angeht. Was ich sagen kann, ist, dass der Verein ja eigentlich in der zweiten Liga so ein bisschen, ja nicht rumgeguckt ist, aber so im unteren Mittelbereich immer gespielt. Und wenn der Carsten Bissel nicht gekommen wäre und da das angefangen hätte, die Sachen zu professionalisieren, würden die wahrscheinlich immer noch in der zweiten Liga spielen. Also wenn man die Halle sieht, du hast hervorragende Möglichkeiten dort, ich weiß nicht, 7, 8, 9.000 Zuschauer jedes Spiel reinzulassen. Vom Potenzial her, ich glaube, die Region ist sehr finanzstark. Du hast sehr viel handballbegeisterte Sponsoren, die auch die Möglichkeit haben, da auch mal tiefer in die Tasche zu greifen. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da, dass man da auch richtig durchstarten könnte.
Und was hast du persönlich für ein Gefühl, woran das liegt, dass das nicht passiert? Ist man zu ungeduldig?
Es ist für mich brutal schwer zu beurteilen, weil ich halt 5 Jahre nicht dort war. Also als ich gegangen bin, haben wir eigentlich immer um einstelligen Tabellenplatz gekämpft und waren eigentlich auf dem richtigen Weg. Es ist natürlich aber auch schwer, in der Liga da was zu machen, weil du viele Vereine hast, die die gleichen Ziele haben beziehungsweise auch finanzstark sind.
Dann kommen wir mal zu der Station, wo du danach unterwegs gewesen bist. Du warst da noch gut 2 Jahre bei den Rhein-Neckar-Löwen. Du hast beispielsweise den ganz, ganz jungen David Späth miterlebt. Was ist das eigentlich für ein Typ?
Ja, David ist ein guter Typ. Vor allen Dingen ist er jemand, der trotz seines wirklich hervorragenden Talentes auch wirklich ein harter Arbeiter ist. Also ich habe selten Torhüter gesehen, die in dem jungen Alter so gut waren und die so eine Trainingseinstellung haben. Also mir wird bange um die Schützen, wenn der Junge weiter so arbeitet und älter wird und erfahrener wird.
Ich finde das sowieso sensationell, wie der auftritt und wie der sich gibt, wie der auch in Interviews unterwegs ist. Also das merkt man ja auch, wenn man überlegt, wie jung der ist. Ich habe immer so den Eindruck, du kommst dann als Journalist in die Mixzone und du merkst das bei unterschiedlichen Spielern. Manche, die haben einfach eine Aura und David Späth hat eine Aura. Würdest du das auch so sehen? Ich meine, du bist ein Mannschaftskollege gewesen, deswegen nimmst du das natürlich ganz anders wahr. Aber ich habe immer dieses Gefühl, wenn ich den sehe, der ist natürlich auch relativ groß und ja, der stellt etwas dar. Manche haben das, manche haben das nicht. Aber wenn du das in dem Alter hast, wie er das hat, also das muss ja eigentlich ein absoluter Weltklasse-Torhüter werden.
ich weiß jetzt nicht, Aura, ist das nicht Jugendwort des Jahres geworden? Das ist jetzt nicht unbedingt in meinem Sprachschatz. Was ich dir über David sagen kann, ist, dass der halt brutal talentiert ist. Also in dem Alter schon die Schützen so zu spielen, der hat die nötige Größe für einen Weltklasse-Torhüter. Der hat das, was die meisten Leute halt nicht sehen, der hat halt die Arbeitseinstellung. Ne? Der Junge hat wirklich, wirklich viel trainiert und wollte nach dem Training auch noch Würfe haben. Und das ist halt so ein Zeichen. Die Amerikaner würden Gym Rat dazu sagen. Jemand, der halt ständig in der Halle rumhängt und trainiert. Das ist halt die Voraussetzung, die du brauchst, um halt wirklich Weltklasse zu werden. Und da, wie gesagt, der ist noch ganz jung. Und wenn der so weitermacht und auf dem Boden bleibt, dann wird das wahrscheinlich einer der besten, die wir bisher gesehen haben.
Passt dir das Wort Ausstrahlung besser als Aura?
Ja, Ausstrahlung, ich glaube, der ist einfach brutal gut. Also das ist, weiß nicht, ob das Ausstrahlung ist. Das ist vielleicht auch für mich anders zu sehen, wenn man 36, 37 ist und da kommt ein 19-Jähriger rein. Also das ist von der Ausstrahlung her habe ich jetzt nicht so irgendwas Negatives bemerkt. Mir ist halt einfach aufgefallen, weil ich Torhüter Spiel verstehe und Torhüter lesen kann, was er da auf dem Feld macht und wie er sich bewegt und wie er die Schützen liest. Und da denkst du, das ist halt das, was mich sehr beeindruckt hat.
Ja, du hast es jetzt gesagt, 19 war er damals, als ihr zusammen gespielt habt. Und wir haben seine Entwicklung in den letzten Jahren ja gesehen. Er hat sich das Kreuzband gerissen und du übrigens auch. Das war jetzt erst vor ein paar Jahren, 2021. Und nochmal, du bist jetzt nicht mehr irgendwie Anfang, Mitte 20, sondern du bist jetzt schon ein bisschen länger mit dabei. Zu der Phase deiner Karriere, hattest du Angst, dass es das war?
Ich habe mir 2021 nicht das Kreuzband gerissen. Ich habe in meiner jungen Karriere habe ich 2 Kreuzbandrisse im rechten Knie gehabt. Das war 2001 und 2002. Und was mich wirklich rausgebracht hat, war die Kreuzbandverletzung im Jahr 2010 in Minden. Da habe ich mir vom vorletzten Spieltag das linke Kreuzband gerissen und war danach 2,5 Jahre raus aus dem Handballbusiness, weil es so kompliziert war und so lange gedauert hat und mehrere Nachoperationen verlangt hat. Ja, dass ich im Prinzip nach 2,5 Jahren aus dem Handballbusiness raus war und dann in Balingen Gott sei Dank wieder anfangen konnte. Bei David war es so, dass er sich ja in jungen Jahren verletzt hat, was auch nicht schön war. Und vor allen Dingen, wie er sich verletzt hat. Das war nämlich eine Aktion beim 7-6 bzw. beim Rauslaufen der Torhüter, dass er halt ins Tor zurückgesprintet ist und sich das Kreuzband dann gerissen hat, weil er mit dem Pfosten zusammengeprallt ist. Man sieht diese Entwicklung bei verschiedenen Torhütern, dass die Verletzungsanfälligkeit durch diese Art von Belastung einfach viel, viel zu hoch ist. Der Markus Colodetti zum Beispiel hat sich letzte Woche am Samstag bei einer ähnlichen Reaktion auch das Schienbein gebrochen. Also ich wäre ganz klar dafür, dass man das einfach streicht, dass man das verbietet, beziehungsweise dass man das erst erlaubt, wenn man beispielsweise 5 Minuten Verschluss den Torhüter dann rausnehmen kann, weil die Verletzungsgefahr für uns Torhüter in der Situation ist einfach brutal hoch. Das Tor ist nicht wie beim Eishockey nur leicht im Boden verankert, sondern es ist fest verankert. Und das sind Sachen, ich glaube, da muss die Liga sich mal was überlegen oder der Handball, dass man uns Torhüter da auch besser beschützt, weil das einfach viel, viel zu gefährlich ist. Ich glaube, das wird vielleicht ein Umdenken passieren, wenn sich jetzt aktuell ein ganz, ganz großer Name verletzen würde bei so einer Aktion, was ich nicht hoffe. Aber es war zum Beispiel so, dass Johan Pettersson bei irgendeinem Spiel in der Kölner Arena 2001, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, sich bei einer Aktion sehr, sehr schwer verletzt hat, wo der Torhüter beim Gegenstoß rausgekommen ist und den Ball abfangen wollte. Dabei hat sich Johan Pettersson verletzt. Und aufgrund dieser Situation hat die Liga sich gedacht oder der Handball sich gedacht, okay, wir müssen daran was ändern und dann hat sich was geändert. Und eigentlich hoffe ich, dass da was schnell passiert, bevor noch mehr Torhüter sich dabei verletzen.
Ja, das war 2001, meine ich mich auch dran zu erinnern, eben beim Spiel des THW Kiel, als Johan Pettersson damals da noch gespielt hat, dass das nicht mehr erlaubt ist, das finde ich gut, um die Torhüter zu schützen, ja, um auch die Feldspieler zu schützen, logischerweise, also man schützt ja beide Seiten sozusagen. Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ich bin generell ja ein absoluter Hasser, was 7-6 angeht. Ich finde das total bescheuert, weil ich ja dann auch der Meinung bin, dass man gar nicht mehr richtig dafür bestraft wird, wenn man eine Zeitstrafe kassiert. Das kann man natürlich sagen, der Handball hat sich ein bisschen verändert, man bekommt mehr Zeitstrafen oder leichter Zeitstrafen als in der Vergangenheit, weil der Handball ist athletischer und wenn du dann den Spieler irgendwie berührst, gibt es halt schneller mal 2 Minuten, aber trotzdem, da muss man sich halt da ein bisschen anpassen. Also ich kann deine Meinung absolut verstehen, weil man sieht das ja auch, ne? Also wie er dann immer daher und zurück sprintet und ihr habt halt auch andere körperliche Voraussetzungen als Feldspieler. Also ihr habt diese Bewegung nicht ständig. Ihr müsst euch dann kurzfristig darauf einstellen, wieder zurücksprinten ins Tor. Ich halte das auch für äußerst schwierig. Also es war eine ziemlich starke Meinung jetzt von dir.
Ja gut, die Trainer in Deutschland werden natürlich darüber fluchen, weil es halt ein taktisches Mittel ist, was dir auch erstmal schon sehr viel helfen kann. In Unterzahl, in Überzahl. Aber ich bin der Meinung, dass das wirklich verboten gehört.
Also ich bin sehr gespannt, ob da nochmal das Rad der Zeit sozusagen zurückgedreht wird. Da müsste wahrscheinlich sich tatsächlich ein ganz großer Name verletzen. Naja gut, jetzt ist die Situation, wie sie ist. Wir müssen leider damit leben. Aber Ein Thema ist ja noch sehr interessant, über das wir auf jeden Fall sprechen wollten. Das hatte ich ja im Vorhinein auch gesagt. Und zwar, dass du ständig umgezogen bist. Ich gehe jetzt nochmal der Reihe nach durch. Also Aalen, Hildesheim, Nordhorn.
Haben wir so viel Zeit?
Hannover, ja, haben wir. Baling, Erlangen, Kiel, wieder zurück nach Erlangen. Dann bei den Rhein-Neckar-Löwen, TuS in Lübeck und jetzt in Hamm. Wie ist das, wenn man gefühlt ständig die Koffer packen muss?
Scheiße, ist nicht schön. Gut, ich könnte natürlich jedem Tipps für einen Umzug geben, wie man einen Umzug perfekt vorbereitet und wie schnell man eine Wohnung einziehen kann. Da habe ich auch eine Menge Erfahrung, aber nee, das ist nicht so, wie man das eigentlich möchte. Ich hätte auch lieber eine Karriere wie Patrick Grützki, dass ich nur in einem Verein mein ganzes Leben gespielt hätte. Aber das war halt bei mir, die Möglichkeit hatte ich leider nicht. Es ist für mich oder für uns, für mich und meine Frau einfacher, weil meine Frau im Homeoffice für einen Arbeitgeber in Hannover arbeitet. Seit 2015. Das bedeutet, sie muss sich nicht immer neu bewerben. Sie kann ihren PC mit einpacken und kann dann vom Homeoffice aus überall arbeiten. Das erleichtert uns natürlich auch die Wechselei. Und wir haben keine Kinder, die wir dann irgendwo entwurzeln müssen. Für uns ist es natürlich auch, das ist ein Punkt, du bist ein Jahr, zwei Jahre irgendwo. Und du brauchst immer ein bisschen, bis du dich irgendwo in der Mannschaft einfindest, bis du so soziale Kontakte knüpfst. Man wird immer gut aufgenommen, aber bis du wirklich so eine engere Verbindung knüpfst, das dauert halt ein bisschen länger. Und meistens ist es so, dass dann, ist bei mir so, weil dass man wirklich sich zurechtgefunden hat. Und dann war es leider so, dass man wechseln musste.
Ist das für dich schwierig gewesen im Laufe der Jahre oder hast du gelernt, dann irgendwann damit umzugehen? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es für deine Frau auch nicht einfach ist, weil die geht nicht jeden Tag zum Training. Die hat nicht sofort jemanden, der sie begleitet sozusagen im Leben an einem neuen Standort. Also natürlich dich, das ist ja gar keine Frage, aber ich stelle mir das insbesondere für deine Frau äußerst schwer vor.
Ja, du hast recht, für uns Spieler ist das einfacher, weil wir das alle auch gewohnt sind und man halt auch automatisch soziale Kontakte mit der Mannschaft hat. Bei den Spielerfrauen ist es ja auch so, dass es viele andere auch gibt, die dann nicht in ihrem normalen Umfeld und in ihrem normalen Freundeskreis sich bewegen. Deswegen gibt es dann auch immer so eine etwas stärkere Connection zwischen den Spielerfrauen, weil die wissen, sie sind so ein bisschen aufeinander angewiesen.
Aber sagt deine Frau nicht irgendwann mal, komm, jetzt mach doch mal Schluss, dann können wir uns irgendwo zur Ruhe setzen, mehr oder weniger?
Nee, die weiß, wie sehr ich das liebe und unterstützt mich Gott sei Dank. Dafür darf sie nach meiner Karriere aussuchen, wo wir wohnen, was sie auch verdient hat.
Ist das für dich eine Droge? Kannst du nicht ohne?
Ja, Droge will ich nicht sagen, aber es ist schon ein wichtiger Punkt in meinem Leben, der ja, es ist so simpel. Ich bin froh, wenn ich abends nach Hause komme und ich habe Bälle gehalten und stehe im Tor. Dieser ganze Business-Zweig des Handballs, das wird mir nicht fehlen. Das, was mir fehlen wird, ist einfach im Tor stehen. Das brauche ich, um glücklich zu sein. Und halt das wirklich das Gequatsch in der Kabine. Das untereinander sein mit den Jungs. Das ist auch das, was mir ehemalige Mannschaftskollegen erzählen, die mit dem Handball aufgehört haben. Dass sie null sagen, ey, mir fehlt nicht das Training. Mir fehlt einfach nur in der Kabine sitzen und dummes Zeug reden.
Ich habe eben gefragt, ob du Angst hattest, dass es das war. Da habe ich mich übrigens vertan. Da habe ich jetzt in deinem Wikipedia-Eintrag nämlich vorhin was Falsches gelesen. Also bitte ich zu entschuldigen, wie gesagt, mit den Kreuzbandrissen. Das hast du ja dann korrigiert. Aber hast du Angst, wenn der Moment kommt, dass du nicht mehr auf allerhöchstem Niveau spielen kannst, dass du dann in ein mentales Loch fällst?
Ja, ich glaube schon. Das ist ja für jeden Profisportler hart, der dann im Prinzip seine Karriere beenden muss und dann einen neuen Weg im Leben finden muss. Das ist definitiv eine Situation, wo ich sage, da habe ich Angst vor. Aber ich glaube, da muss man mit umgehen können. Und ich glaube auch, dass da Sportpsychologen auch ein bisschen helfen können, was sowieso, glaube ich, ein sehr unterschätzter Bereich ist im Handball, dass du machst so viel. Du trainierst mit Athletiktrainern, mit Positionstrainern, aber der mentale Aspekt vom Handball wird, glaube ich, in vielen Bereichen völlig liegen gelassen. Also ich habe früh in meiner Karriere mit meinem mentalen Training angefangen, weil wir bei der Jugendnationalmannschaft damit in Berührung gekommen sind und ich gemerkt habe, dass es einfach auch mir als Sportler eine Menge bringt für die Performance auf dem Feld. Und habe dann aber auch im späteren Alter, wo ich dachte, ich bin schon super aufgestellt mit vielen Sachen, die Katharina Söhnlein bei den Rhein-Neckar-Löwen kennengelernt. Und da auch wieder eine Menge Input bekommen, der mir jetzt auch im Alter von meiner Karriere wirklich viel hilft. Deswegen kann ich nur jungen Handballern empfehlen oder auch Älteren, sucht euch einen Sportpsychologen und arbeitet mit dem. Das bringt euch eine Menge.
Das ist interessant, dass du diesen Rat gibst. Vor allem hast du ja gerade gesagt, schon relativ früh in deiner Karriere hast du das genutzt. Bist du damals ein bisschen belächelt worden? Ah, der hat jetzt einen Sportpsychologen, was soll das?
Nee, das war ja nicht öffentlich kommuniziert, beziehungsweise das war ja damals eher so, dass man ein paar Bücher dazu gelesen hat. Es ist nicht so, dass es nicht so wie heutzutage ist, dass du so eine FaceTime-Sitzung machen kannst. Das war halt einfach im Privaten.
Hat sich aber ja anscheinend gelohnt, deswegen gehst du wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger durch deine Karriere oder bist ruhiger durch deine Karriere gegangen. Zum Abschluss würde ich nochmal gerne darauf zu sprechen kommen, was denn kommt, wenn du nicht mehr im Profibereich unterwegs bist. Wirst du dann ein Spieler sein, der dann irgendwann, also aktuell ist es ja zweite Liga spielt, dann irgendwann dritte Liga, dann irgendwann vierte Liga, damit du immer weiter in der Kabine sein kannst? Glaubst du, dass das so kommen wird?
Nein, das denke ich nicht. Also im Moment glaube ich nicht. Ich glaube, ich werde versuchen, so lange wie möglich auf dem hohen professionellen Bereich zu spielen und dann irgendwann, wenn dann keine Angebote mehr da sind, beziehungsweise wenn mein Körper vielleicht nicht mehr mitmacht, dann werde ich mich wahrscheinlich dahin orientieren, dass ich Torwarttrainer werde und da versuche, meine Erfahrungen an jüngere Torhüter weiterzugeben. Ich weiß, wahrscheinlich würden die sagen, Castellanis will Torwarttrainer werden mit dem merkwürdigen Stil. Es ist so, dass ich glaube, dass man einfach einen Torhüter so lesen muss und ihm helfen muss, sich weiterzuentwickeln, egal welchen Stil er hat. Und da habe ich auch oft drunter leiden müssen, dass viele Leute mich in eine gewisse Schiene pressen wollen, dass ich das halt nicht nach der Stange mache und das nicht erfolgreich Erfolg verspricht, beziehungsweise damit landest du nie in der Bundesliga, wenn du spielst. Da möchte ich versuchen, Torhütern einfach zu helfen und glaube, das könnte mir auch viel Spaß machen.
Naja, also mit deinem wilden Stil bist du bis in die Nationalmannschaft gekommen. Von daher war das mehr als solide. Ich bedanke mich für ein sehr, sehr interessantes und spannendes Gespräch, weil du Dinge auch angesprochen hast, von denen ich vorher nicht wusste, dass wir darüber sprechen werden. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg. Ich sag jetzt mal mehr oder weniger, ja, bei deinem Heimatverein, bei dem ASV Hamm Westfalen. Ich hoffe, dass du da noch ein paar Jahre spielen kannst und natürlich trotzdem auch, dass deine Torhüterkollegen beim ASV auch wieder gesund werden. Das ist ja gar keine Frage. Nochmal herzlichen Dank an dich, auch am Sonntagvormittag hier die Zeit zu finden. Das finde ich super. Und das war's für unsere heutige Sendung. Wir sind durch mit Kreis ab mit der nächsten Episode und falls ihr weitere Informationen sucht, die findet ihr bei Social Media, bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Ich habe es vorhin schon gesagt. Bleibt uns gewogen und schaltet nächste Woche wieder ein. Danke und ciao.